Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend und wir schließen direkt an die Nachrichten an, reden über den neuen Film von Kirill Serebrennikov. Vorher aber widmen wir uns dem anderen prominenten Kritiker Julian Assange. Seit heute könnte der WikiLeaks-Gründer nämlich von Großbritannien an die USA ausgeliefert werden. Dort drohen ihm 175 Jahre Haft. Reporter ohne Grenzen fordert seine Freilassung, auch heute Abend hier in Fazit. Für die einen ist Julian Assange ein mutiger Investigativjournalist. Für andere ist der WikiLeaks-Gründer ein Verräter von Staatsgeheimnissen. Noch sitzt Assange in Einzelhaft im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh. Doch seit heute könnte ihn das britische Innenministerium an die USA ausliefern. Dort droht dem Whistleblower eine Haftstrafe von bis zu 175 Jahren. Es ist also ein deutliches Zeichen der Solidarität, wenn Julian Assange an diesem Donnerstag gemeinsam mit Alexei Nawalny mit dem Günter-Wallraff-Preis ausgezeichnet wird. Damit ehrt die Initiative Nachrichtenaufklärung jedes Jahr kritischen Journalismus und Zivilcourage. Mit der Enthüllung von geheimem Bild- und Textmaterial zu möglichen Kriegsverbrechen der USA im Jahr 2010 habe Assange einen bedeutenden investigativen und aufklärerischen Beitrag geleistet, so heißt es in der Begründung der Jury. Entgegennehmen wird den Preis Assanges Frau und Anwältin Stella Morris morgen auf dem Kölner Forum für Journalismuskritik. Die Laudatio hält Birgit Wenzin, Chefredakteurin des Deutschlandfunks, und einen Ausschnitt dürfen wir bereits jetzt senden.
Missstände öffentlich zu machen, ist eine Kernaufgabe des Journalismus und genau das hat Julian Assange getan. Er hat Geheimdokumente veröffentlicht, die ihm von seinen Quellen zugespielt wurden, aber er hat diese Dokumente nicht selbst gesammelt oder gestohlen. Sollte Assange dafür verurteilt werden, wäre das ein weltweiter Präzedenzfall und ein Zeichen der Abschreckung für Reporterinnen und Reporter auf der ganzen Welt. Julian Assange betrifft uns alle.
Birgit Wenzin, Chefredakteurin des Deutschlandfunks. An diesem Donnerstag hält sie bei der Verleihung des Günter-Wallraff-Preises an Assange die Laudatio auf ihn. Ich habe es eingangs schon gesagt, seit heute könnte Assange von Großbritannien an die USA ausgeliefert werden. Und um das zu verhindern, hat der Verein Reporter ohne Grenzen die britische Innenministerin Priti Patel heute mit einer Petition aufgefordert, die Auslieferung zu stoppen. Auch in Deutschland wurde die Petition symbolisch den britischen Botschaften übergeben und in Berlin war Christian Mier bei der Aktion dabei, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Guten Abend, Herr Mier.
Guten Abend, Frau Bürger.
Warum wäre die Auslieferung von Julian Assange ein Anschlag auf die allgemeine Pressefreiheit?
Aus Sicht von Reporter ohne Grenzen wäre die Auslieferung fatal, denn das würde heißen, dass künftig jeder, der mit geheimen Dokumenten arbeitet, jeder Journalist, jede Journalistin, jeder Verleger, Herausgeber, so wie Julian Assange, der WikiLeaks gegründet und herausgegeben hat, mit dem Risiko bedroht sein könnte, strafrechtlich verfolgt zu werden, so wie Julian Assange das passieren könnte. Denn in den USA drohen ihm ja 175 Jahre Gefängnis, weil er angeblich gegen das sogenannte Spionagegesetz verstoßen habe.
Er hat geheime militärische und diplomatische Dokumente per WikiLeaks veröffentlicht, hat dafür große Repressalien in Kauf genommen. Welche Rolle spielt das, was Birgit Wenzin gerade betont hat, dass Assange die Dokumente ja gar nicht selbst gesammelt oder gestohlen hat, sondern sie ihm zugespielt wurden?
Das spielt eine ganz entscheidende Rolle, denn damit würden auch Quellen kriminalisiert werden, wenn Julian Assange ausgeliefert würde. Aber wichtig ist auch, was Birgit Wenzin ja gerade gesagt hat, er hat das gemeinsam mit Medien gemacht. Das Fatale ist, diese Dokumente, die ihm vorgeworfen werden, veröffentlicht zu haben, die haben ja Julian Assange und WikiLeaks nicht alleine veröffentlicht. Die haben sie gemeinsam mit dem Spiegel, gemeinsam mit dem Guardian, gemeinsam mit den New York Times veröffentlicht. All diese Journalisten, die dort gearbeitet haben, die müssten, wenn dann ja genauso, verfolgt werden. Aber die stehen nicht vor Gericht, die sollen nicht kriminalisiert werden. Und deswegen ist das so fatal, wenn wir künftig noch ein Interesse an Investigativjournalismus haben.
Wird die Person Assange so gnadenlos verfolgt, eben weil andere abgeschreckt werden sollen?
Julian Assange hat sich mit einer der mächtigsten Institutionen der USA angelegt und das sind die US-Nachrichtendienste. Und ja, wir müssen davon ausgehen, dass damit sicherlich auch andere Investigativjournalisten, aber auch Quellen abgeschreckt werden sollen. Und das dürfen wir nicht hinnehmen.
Herta Dörbler-Gmelin, die ehemalige Justizministerin, die setzt sich schon lange für die Freilassung von Assange ein. Auch sie sagt, eben weil andere investigative Journalisten, Verlage und Redaktionen Gefahr laufen könnten, verfolgt zu werden, wenn sie Verbrechen, die recherchiert worden sind, veröffentlichen. Wie müssten denn Journalisten hier besser geschützt werden?
Journalistinnen und Journalisten müssen geschützt werden, dass überhaupt die gar nicht in die Gefahr kommen, ja, einer solchen Kriminalisierung zu unterliegen. In den USA muss zum Beispiel dieser Espionage Act, nachdem ja Julian Assange verfolgt wird, der muss im Prinzip abgeschafft werden. Das ist ein altertümliches Gesetz, was gegen Journalistinnen und Journalisten missbräuchlich eingesetzt wird. Aber es gibt ja auch jenseits dessen eine immer mehr ausufernde Überwachung von Journalistinnen und Journalisten und ihren digitalen Quellen. Und Julian Assange ist bis zum gewissen Grade letztlich ja ein Vorreiter des heutigen Investigativjournalismus gewesen bei dem Umgang mit solch großen Datenmengen. Und deswegen muss Julian Assange in Freiheit sein. Deswegen setzen wir uns auch selber wirklich massiv weiter für seine Freilassung ein. Deswegen habe ich selber für Reporter ohne Grenzen das Auslieferungsverfahren in London beobachtet. Und das war einfach nur bis heute empörend.
Das Absurde ist ja auch, mit welchem Aufwand, mit welcher Intensität er verfolgt wird, aber nicht die Verantwortlichen der Verbrechen, die WikiLeaks offengelegt hat.
Ganz genau. Und das ist ja die Aufgabe von Journalismus, aufzuklären, aufzudecken. Und WikiLeaks haben Kriegsverbrechen aufgedeckt. Kriegsverbrechen der US-Regierung im Irak, mit denen im Übrigen unter anderem ein Reuters-Journalist umgekommen sind. Und das ist die Aufgabe von Journalismus, aufzuklären und dass dort im Zweifelsfall auch Leute verfolgt werden. Und wir müssen Julian Assange und WikiLeaks dankbar sein für ihre publizistische Tätigkeit, dass sie das aufgedeckt haben, dass sie Wahrheit ans Licht gebracht haben. Und Reporter ohne Grenzen wird deswegen immer an der Seite von Julian Assange und den WikiLeaks stehen in der Verteidigung der Pressefreiheit.
Könnte die derzeitige Bundesregierung im Fall Assange noch mehr tun?
Die Bundesregierung, muss ich ganz ehrlich sagen, die aktuelle Bundesregierung ist eine große Enttäuschung. Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich zu ihrer Zeit als Abgeordnete auch noch für die Freilassung von Julian Assange eingesetzt. Jetzt ist ihr nur noch eingefallen, dass man, als die Auslieferung feststand, dass man die Dokumente des Verfahrens studieren müsse und dass man keinen Zweifel an der britischen Rechtsstaatlichkeit habe. Und man muss ganz ehrlich sagen, ja, Großbritannien ist vielleicht ein Rechtsstaat, aber auch in einem Rechtsstaat kann es Rechtsstaatverstöße geben. Und dieses Verfahren, ich habe das selber beobachtet und ich bin bis heute empört über die Umstände des Verfahrens, wie wir als Prozessbeobachter ausgeschlossen wurden, wie wir ganz, ganz schweren Zugang hatten, dieses Verfahren überhaupt nur zu beobachten. Und diese Bundesregierung hat sich einer wertegeleiteten Außenpolitik in ihrem Koalitionsvertrag verschrieben. Die ganze Bundesregierung, der Bundeskanzler Olaf Scholz, muss dafür einstehen. Dafür steht die Bundesaußenministerin und alle Vertreter dieses Kabinetts. Eine wertegeleitete Außenpolitik muss aber heißen, die Pressefreiheit nicht nur in Diktaturen und autoritären Ländern zu verteidigen, sondern man kann sie glaubwürdig nur verteidigen, wenn man sie auch bei Freundinnen und Freunden wie Großbritannien und den USA anprangert, wenn es dort Verstöße gibt. Denn sonst entwertet sich die Kritik. Sonst ist es peinlich, wenn ein aserbaidschanischer Diktator Aliyev Großbritannien und den Westen dafür kritisiert, dass Assange verfolgt wird.
Zunächst hatte ja ein britisches Bezirksgericht die Auslieferung zurückgewiesen, weil es Assange körperlich und psychisch sehr schlecht ging. Was wissen Sie darüber, Herr Mir, wie es ihm aktuell geht?
Julian Assange geht es leider psychisch und körperlich sehr schlecht. Das wissen wir auch aus dem Auslieferungsverfahren, wo Psychologen und Therapeuten das ausführlich bestätigt haben aufgrund ihrer Gespräche. Das wissen wir aber ja auch von seiner Angehörigen Stella Morris. Und es droht, das haben unabhängige Gutachter im Rahmen des Auslieferungsverfahrens auch bestätigt. Ja, es sind ernsthafte Suizidgefahren, dass er sich das Leben nimmt und das darf nicht passieren.
Sollte Assange nicht ausgeliefert werden, welche Option hat er dann in Großbritannien?
Sollte er nicht ausgeliefert werden, dann kommt er hoffentlich natürlich erstmal in Freiheit. Es gibt ja immer auch noch, auf allen Instanzen gibt es auch noch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Aber wenn er frei käme, dann wäre er in Freiheit. Dann könnte er vermutlich nicht mehr in die USA reisen. Das ist eine politische Entscheidung. Das ganze Verfahren war ja ein politisches Verfahren. Allein, dass ein Auslieferungsverfahren zugelassen wurde vom britischen Innenminister Sajid Javid 2019, war eine politische Entscheidung. Offenbar aus Rücksichtnahme vielleicht auf Bündnisverpflichtungen, da kann ich nur spekulieren. Und Isolations- und Einzelhaft, auch in vergleichbaren Fällen gab es sowas nicht. Insofern können wir es nur als politische Entscheidung interpretieren.
Und was sind die letzten Zeichen, die es aus Großbritannien gibt?
Die letzten Zeichen, wenn ich ehrlich bin, sind nicht ermutigend. Auch, weil Großbritannien angekündigt hat, auch wieder Spekulationen befeuert hat, möglicherweise aus dem Europarat auszutreten, eine andere Institution als die EU. Und dann könnte man nämlich auch nicht mehr vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ziehen, die eine Institution des Europarats ist. Und dann könnte man am Ende auch keine letzte Gerichtsinstanz Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte mehr anrufen. Insofern sind die Zeichen nicht unbedingt ermutigend.
Danke, Christian Mier, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen. Der Verein fordert die britische Innenministerin auf, Julian Assange freizulassen und nicht an die USA auszuliefern. Morgen wird Assange dann von seiner Frau vertreten bei der Verleihung des Günter-Wallraff-Preises in Köln. Und diese Gemeinschaftsveranstaltung der Initiative Nachrichtenaufklärung und der Deutschlandfunk-Nachrichtenredaktion, die übertragen wir am Mittag, Donnerstag ab 14 Uhr im bundesweiten Digitalradio auf unserem Kanal Dokumente und Debatten. Neue Filme der Woche wollen wir heute mit unserem Filmkritiker Patrick Welinski besprechen. Den amerikanischen Spielfilm Dog und den spanischen Film Sechs Tage unter Strom, unterwegs in Barcelona. Aber weil Patrick Welinski aktuell beim Filmfestival in Cannes unterwegs ist, wollen wir kurz damit einsteigen. Erstmal hallo, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Gestern Abend haben wir hier ein Fazit über den Festivalauftakt berichtet und Sie waren heute in der Weltpremiere des neuen Spielfilms von Kirill Serebrennikov. Tschaikowskis Frau heißt er, ein russischer Film im Wettbewerb von Cannes während des Ukraine-Kriegs. Wie kam das an?
Ja, also der Film selber gar nicht so gut, muss ich sagen. Vorab ging es natürlich sehr stark um den Regisseur selber. Dissident war ja schon zweimal im Wettbewerb, aber konnte nicht da sein, weil er im Hausarrest saß. Jetzt ist er da mit, wie ich jetzt schon vorab sagen kann, seinem mit Abstand schwächsten Film. Es geht ja in dem Film quasi um eine Biografie von Antonina Tschaikowskaja, der Ehefrau des eigentlich homosexuellen Komponisten Peter Tschaikowski. Eine sehr tragische Ehe war das, voller Hass und Wut und Vorwürfen auf beiden Seiten. Und der Regisseur reproduziert das einfach. Also Antonina ist einfach ganz klar die Schuldige für ihn. Sie versteht einfach nicht, dass sie nur eine Alibi-Frau sein soll. Sie stört den Männerzirkel um den Komponisten, wird drangsaliert, auch beleidigt, gegaslightet, würde man heute neudeutsch sagen. Und der Film lässt sie damit auch irgendwie alleine stehen. Und das fand ich sehr schade, dass sich jetzt in das Werk von Serebrennikov so eine misogyne Ader einschleicht. Ich habe das auch gar nicht verstanden. Und am Ende waren wir alle so ein bisschen irritiert von dieser auch sehr biederen Inszenierung, was er sich gedacht hat bei dieser Hauptfigur, bei dieser Annäherung an diese historische Frau, das haben wir letztendlich nicht wirklich verstanden.
Naja, verabredet sind wir ja vor allem, um über zwei Filme zu sprechen, die aktuell in den deutschen Kinos starten. Eine Wiederbegegnung mit dem amerikanischen Schauspieler Channing Tatum. Der hat nach Hits wie Magic Mike und Logan Lucky 4 Jahre pausiert. Jetzt ist er wieder da mit Dog, einem Spielfilm über sich selbst und einen Hund.
Ja, genau, das kann man so sagen. Tatum spielt noch dazu einen US-amerikanischen US Army Ranger, der an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Und er bekommt die Aufgabe, den Hund seines verstorbenen Vorgesetzten zu dessen Beerdigung zu fahren. Der Hund heißt Lulu, ist ein belgischer Schäferhund, im Rang eines Militärs übrigens, und hat seit dem Tod des Herrchens auch so Aggressionsschübe. Und auf diesem Roadtrip durch Arizona nähern sich die beiden an. Und ja, man muss sagen, die beiden lernen auch voneinander. Sie zeigen sich ihre verwundeten Seelen, bekämpfen ihre Traumata, vom unausgesprochenen Grauen des Krieges bis hin zum Alltagsrassismus ist alles mit dabei. Und das erzählt dieser Film sehr verdaulich, sehr klassisch, schön geradlinig, würde ich sagen.
Roadtrip, sagen Sie, also das ist so ein klassisches amerikanisches Roadmovie.
Ja, und die Road, die führt uns hier durchs amerikanische Heartland. Also immer wenn hier über Heimatliebe gesprochen wird oder Patriotismus, dann geht es hier um republikanische und konservative Werte. Und dadurch wird auch der klassische weiße Blick auf diese Themen favorisiert. Aber das würde ich dem Film gar nicht so vorwerfen, weil dadurch auch die Kritik an den Missständen, an den sozialen Missständen, am Rassismus in dieser Gesellschaft, schlicht in Amerika, sehr ehrlich kommt. Das kann Amerika sehr gut übrigens. Selbstkritik durch dieses empathische Formelkino. Und der Hund ist süß und Channing Tatum hat eine schöne Chemie zu ihm. Das guckt sich wirklich sehr gut weg. Das ist eine sehr sympathische Angelegenheit, der Film.
Guckt sich gut weg, klingt aber nicht gerade nachhaltig.
Na, nachhaltig ist es nicht. Also der ist schon schnell vergessen, aber er geht einem ans Herz ein bisschen. Wenigstens die 120 Minuten.
Der Film Dog ab Donnerstag in den Kinos. Ebenfalls startet ein neuer Film der katalanischen Regisseurin Neus Ballús. 6 Tage unter Strom, unterwegs in Barcelona. Darin erzählt sie, grob gesagt, von Völkerverständigung. Wie macht sie das?
Durch eine sehr ungewöhnliche, aber sehr liebenswerte Männerfreundschaft, würde ich sagen. Es geht um Mohammed, von allen nur Moha genannt. Der beginnt eine Probewoche bei einem kleinen Klempnereibetrieb. Und der Chefklempner Valero findet das einfach nur schlimm. Er will gar nicht akzeptieren, dass sein alter Kollege bald in den Ruhestand geht, dass er irgendwie jemanden braucht. Und warum nicht diesen geflüchteten Moha? Aber er macht es sich zum Ziel, in dieser Probewoche diesen Moha rauszumobben. Das funktioniert natürlich nicht, weil dieser dicke, sehr behäbige, auch sympathische Valero einfach selber kein guter Klempner ist. Und durch eine Reihe von Missgeschicken nähern sich diese beiden Männer an und so erzählt der Film von so abstrakten Dingen wie Fachkräftemangel, Alltagsrassismus in Katalonien, aber auch von Männerfreundschaften und das gar nicht so sehr, dass man meint, hier Themen gezeigt zu bekommen. Man sieht einfach nur Menschen beim Leben und das macht diesen Film sehr sympathisch.
Und was für einen Ton schlägt er an?
Ja, es ist eine ganz tolle Komödie, wirklich ein richtiger Audience-Pleaser. Man schließt gleich alle ins Herz, weil hier niemand böse ist. Aber die Probleme werden auch nicht klein gehalten. Es herrscht Rassismus dort. Man muss sich aber begegnen, miteinander reden. Und mit den Klempnern geht man ja auch in die Wohnung von reichen und armen Spaniern. Man sieht, wie sie leben, was sie für Probleme haben, welche Medien sie konsumieren. Das ist wirklich ein sehr gelungener, kluger, kleiner, mutiger Film, den man sich nicht entgehen lassen sollte, weil er letztendlich auch von Europa heute spricht.
Mann und Mann oder Mann und Hund fasse ich jetzt mal zusammen. Patrick Wilinski über 2 neue Filme, die in dieser Woche in die deutschen Kinos kommen. 6 Tage unter Strom, unterwegs in Barcelona und Dog. Weiterhin, Patrick, viel Spaß in Cannes.
Vielen Dank.
Und da schalten wir dann morgen Abend wieder hin, hier in Fazit. Es ist ein Mammutprojekt. Alle 3 Jahre gibt's in Hamburg die Triennale der Fotografie. Beteiligt sind diesmal 12 öffentliche Kunstinstitutionen, aber auch Galerien. Es gibt also eine Vielzahl an Ausstellungen, die bis Mitte September geöffnet sind. Die aktuelle Ausgabe hat die im Senegal geborene Kuratorin und Kulturproduzentin Koyo Kuo mit 3 weiteren Kuratorinnen entwickelt. Das Frauenprojekt steht unter dem Motto Currency, also Währung. Es geht um den Wert von Fotografie in Zeiten von Bilderfluten. Mit den ihr eigenen Möglichkeiten zu desinformieren, herrschende Interessen zu zementieren, aber auch Gegenwelten und Perspektiven aufzuzeigen. Annette Schneider ist begeistert.
Searching for Africa in Life heißt die Arbeit des Chilenen Alfredo Jar, die in der zentralen Ausstellung im Haus der Fotografie wie der Dreh- und Angelpunkt dieser unglaublichen Triennale wirkt. 6 1,50 Meter mal 1 Meter große beleuchtete Lichtboxen, angefüllt mit Reihen kleiner Bilder, sind es, die mit voller Wucht bewusst machen, wie es um das Verhältnis von reichem Norden und armem Süden wirklich bestellt ist. Und was Koyo Kuo, die künstlerische Leiterin der Triennale und Direktorin sowie Chefkuratorin von Seis Mokka, dem wohl wichtigsten Museum Afrikas, sarkastisch so beschreibt.
Diese schönen Lichtboxen versammeln sämtliche Titelbilder der Zeitschrift Life von 1941, als sie gegründet wurde, bis 2004, als sie einging. Dies sind mehr als 3000 Titel. Alles in allem sind 5 Afrika gewidmet. Das bedeutet etwas.
Bilder prägen unser Bild von Welt. Was sie nicht zeigen, existiert nicht. Wenn vorherrschende Medien einen ganzen Kontinent ausblenden, findet er nicht statt. Nur so kann der globale Norden seine dort begangenen Verbrechen weiterhin ignorieren. Dieses verheerende Verhältnis bildet die Basis, von der aus das internationale Kuratorinnen-Team um Koyo Kuo eine Triennale entwickelte, wie es sie noch nicht gab. So holten sie zahlreiche Museen mit ihren ganz spezifischen Sammlungen und Perspektiven ins Boot. Das Ergebnis? Eine Triennale, durch die sich wie ein roter Faden das Ungeheuer Kolonialismus mit all seinen Folgen zieht. Ausstellungen, die plötzlich wie selbstverständlich schwarze KünstlerInnen vorstellen. Ein Projekt, in dem das eher biedere Museum für hamburgische Geschichte sich in einer fotografischen Intervention mit seiner Sammlung Kolonialmünzen beschäftigt und wie dieses Geld die Strukturen der unterdrückten Länder zerstörte. Und Gegenbilder zu den vorherrschenden Bilderfluten prägen die Triennale. Das Thema Widerstand spielt eine große Rolle.
It's very important for us to create this kind of counter-canon.
Für uns ist es sehr wichtig, diese Gegenstimme zu entwickeln. Schließlich werden wir von Bildern geradezu bombardiert. Was macht das mit uns? Ich meine, wir müssen einen Weg finden, das zu verstehen und uns gleichzeitig davor zu schützen.
Die von Koyo Kuo mitkuratierte zentrale Ausstellung in den Deichtorhallen versammelt solche Fotoserien. Sie zeigen, was sonst verschwiegen wird. Verführerisch schöne, abstrakte Aufnahmen entpuppen sich als durch Tagebergbau, Monokulturen oder Holzraub zerstörtes, totes Land. Eine Serie beobachtet den Alltag queerer, schwarzer Menschen in der Diaspora in New York, eine andere Indigene in Amazonien und deren Vorstellung von Leben. Das Museum der Arbeit widmet dem Thema Widerstand gleich eine ganze Ausstellung mit 15 Serien über internationale Arbeitskämpfe seit den 60er Jahren, festgehalten mit solidarischem, gleichgesinntem Blick. Eine Haltung, die für junge Fotografinnen immer wichtiger werde und das Verständnis von Fotografie verändere, betont Deichtorhallenleiter Dirk Lucko.
Da geht es mehr um den Prozess, es geht um das Konzept, es geht um die Untersuchung, es geht vor allen Dingen um das Engagement, auch neben und mit der Kamera.
Ein besonders starkes Beispiel ist die Arbeit Flint is Family der afroamerikanischen Aktivistin Latoya Ruby Frazier. Ihre Langzeitreportage zeigt den Kampf der Stadt Flint in Michigan um sauberes Grundwasser. Verseucht hat es General Motors. Die Bevölkerung ist überwiegend schwarz, ihre Situation wird ignoriert. Frazier organisierte mit anderen den Kampf und zeigt, wie er die einst hoffnungslosen Bewohner in selbstbewusste, gemeinsam für ihre Interessen eintretende Menschen verwandelt.
To tell these counter-narratives.
Diese Gegenerzählungen zu zeigen, die Porträtierten selbst zu ermächtigen und dafür die Kamera als eine Art Katalysator zu nutzen, die dieser Veränderung Form gibt. Das alles ist sehr wichtig. Dass man den Übergang schafft von der Kamera als Waffe hin zu einer Plattform für soziale Gerechtigkeit und kulturelle Veränderung.
Frühere Triennalen glichen schon mal einem Kessel Buntes. Die einzelnen Häuser machten, was sie ohnehin vorhatten, und pappten dann das Triennale-Motto drüber. Dieses Mal ist eine weltläufige, selbstverständlich politische Triennale entstanden. Ein beeindruckendes, großes Ganzes, dessen Einzelteile erhellend ineinander greifen, die Gedanken weitertreiben, neue Sichtweisen und Ideen provozieren und der noch immer vorherrschenden westlichen Sicht auf Welt kraftvoll Paroli bieten.
Die Triennale der Fotografie in Hamburg. Los geht's an diesem Freitag bis zum 18. September. Annette Schneider hat wirklich sehr neugierig darauf gemacht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit einem Empfang in Anwesenheit von Kulturstaatsministerin Claudia Roth und rund 700 geladenen Gästen aus Kultur, Politik und Gesellschaft hat die Kulturstiftung des Bundes ihr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Die Grünen-Politikerin erklärte, die Stiftung habe sich zu einer unverzichtbaren Innovationsschmiede des kooperativen Kulturföderalismus entwickelt. Sie spüre den drängenden Themen nach, eröffne Gestaltungsräume und entwickle tragfähige Förderansätze für Kunst- und Kulturprojekte. Die KSB mit Sitz in Halle an der Saale wurde auf Initiative des damaligen Kulturstaatsministers Julian Nieder-Rümelin gegründet und ist eine der größten aus öffentlicher Hand geförderten Kulturstiftungen Europas. Ausgestattet mit einem Jahresetat von inzwischen rund 35 Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt wurden rund 4.000 Projekte gefördert. In Staufen im Breisgau ist am Abend der Autor Dinja Gücüyeter mit dem Peter-Huchel-Preis 2022 ausgezeichnet worden für sein Gedichtband »Mein Prinz, ich bin das Ghetto«. Der renommierte Lyrikpreis wird jedes Jahr vom Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg für eine herausragende Neuerscheinung vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. Gücüyeter ist der erste Preisträger mit türkischen Wurzeln. Man müsse unterstreichen, dass sich die Gesellschaft verändere, sagte er im Deutschlandfunk Kultur.
Es kommen immer wieder neue Farben, neue Stimmen dazu. Und ich bin froh, dass auch diese Stimmen heute gehört werden und eine Bühne bekommen. Ich bin nur eine Stimme von diesen ganz vielen Stimmen. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Generation oder die Kinder der Gastarbeiter der Einwanderer sich für die deutsche Literatur nicht interessieren, ganz im Gegenteil.
Der diesjährige Träger des Peter-Huchel-Preises, Dinja Gücüyeter. Der Autor Max Gold erhält den Kulturpreis Deutsche Sprache 2022. Der Schriftsteller sei ein Meister der kleinen Formen und habe mit seinen Kolumnen und literarischen Comics sprachliche Maßstäbe gesetzt, erklärte die Jury. Er sei klug und klar, ein wirkmächtiger Kritiker schludriger Sprache und ein unaufdringlicher Moralist. Gold ist unter anderem für seine Texte in der Satirezeitschrift Titanic bekannt. Der Preis ist mit 30.000 Euro dotiert und wird am 8. Oktober in Baden-Baden verliehen. 23 Objekte aus der Sammlung des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin werden Ende Mai zu Forschungszwecken nach Namibia gebracht. Das Projekt untersucht die gemeinsame koloniale Vergangenheit der beiden Länder. Bei den Objekten handele es sich unter anderem um historische Alltagsgegenstände, Schmuck, Werkzeuge und Mode, teilte die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit. Damit gehe eine exemplarische Partnerschaft zwischen der Stiftung und der Museums Association of Namibia in die nächste Phase, hieß es.
Danke, Oliver Thoma, für die Kulturnachrichten in Fazit. Die Kabarettistin Lisa Pohlit ist bis heute die einzige Frau, die jemals den Deutschen Kabarettpreis bekommen hat. Sie steht für radikales Politkabarett.
Zum Thema Integration, wie wir das Verhalten von einem Menschen beurteilen, das hängt ja auch im Wesentlichen davon ab, ob wir sein soziales Umfeld verstehen. Also ob wir wissen, was in dem Land, wo er nun mal herkommt, als normal gilt. Und da hilft uns die Benutzung von neuen Medien ja ganz entscheidend weiter. Meine Freundin zum Beispiel, die hat eine Bekannte, die wohnt in Namibia. Und die hat da jetzt Satellitenfernsehen und kann also deutsche Sender empfangen. Und die hat jetzt neulich den Kulturschock ihres Lebens gehabt. Die hat Bauer sucht Frau gesehen. Und hat dann ganz entsetzt meine Freundin angerufen und hat gesagt, stimmt das, ihr lasst Weiße auf euren Plantagen arbeiten? Ja, was sollst du da sagen? Stimmt, sind aber Polen. Du schaffst es doch auch alles gar nicht mehr mit der ganzen Arbeit.
Die Kabarettistin Lisa Pohlit. Nach fast 20 Jahren verabschieden sie und ihr Partner Gunter Schmidt sich von ihrem Hamburger Politbüro. Das ist die ehemalige Off-Bühne des Hamburger Schauspielhauses. Zuvor war darin ein Kino und noch früher ein Tanzpalast. Lisa Pohlit hat darin eine Bühne für Kabarett, Lesungen und Musik etabliert und damit auch ja zur Heimat ihres eigenen Kabarettduos mit dem schönen Namen Herrchens Frauchen. Lisa Pohlit, hallo, schönen guten Abend.
Hallo, ich freue mich.
Wie sind Sie damals auf diesen genialen Namen gekommen? Herrchens Frauchen.
Das haben wir uns damals 1984 ausgesucht, weil damals ist der Geschlechterkampf ja noch begriffen worden als allgemeingültiger Kampf um gesellschaftliche Gleichberechtigung. Das war dann die Matrix, auf der wir unsere Weltverbesserungsversuche unternommen haben. Und das hat der deutsche Genitiv eben so in sich, dass man, wenn man Herrchens Frauchen sagt, nicht ganz klar ist, wer ist der Mensch, wer ist der Schäferhund. Das fanden wir damals prima und haben diesen Kampf jeden Abend neu ausgefochten. Mhm. Damit waren wir eine der Ersten und haben tatsächlich, weil es so ungewohnt war, es geschafft, dass Leute im Publikum angefangen haben, sich zu streiten. Und das war wirklich ziemlich revolutionär damals. Prügeleien sind im Wesentlichen ausgeblieben, kamen aber auch gelegentlich vor. Dann haben wir aber eingegriffen natürlich.
Sie nehmen in Ihren Programmen ja gern die Politik aufs Korn, haben mal selbst ironisch gesagt, wenn Sie nicht Kabarettistin geworden wären, dann Politikerin.
Gott bewahre.
Studiert haben Sie Psychologie.
Und Soziologie, ja. Mhm.
Hilft Ihnen das, Psychologie und Soziologie, Politik zu sezieren und mit den Mitteln des Kabaretts dann ja, aufzuspießen?
Ja, ich weiß es gar nicht, inwieweit geholfen. Also ganz viele von den Kollegen, die jetzt im Fernsehen Stars sind, die haben ja ihr Studium unterbrochen, während ich meins schön mit einer Eins abgeschlossen habe. Denke aber auch, dass ich außerhalb der Fernsehkonsumtion auch glücklicher geworden bin und vielleicht auch in der Analyse genauer. Und glaube ich schon, dass das in meine Programme einfließt. Ich habe ja so meine 15 Sekunden Ruhm gehabt seinerzeit, als ich als erste Frau den Deutschen Kabarettpreis bekommen habe und dann war ich in den Tagesthemen und da war wohl ein längerer Take vorgesehen und dann hat man mich gefragt, wundert es Sie sehr, dass Sie als erste Frau diese Auszeichnung bekommen? Und mein erster Satz war nein. Was mich wirklich gewundert hat, ist, dass ich ihn als Linksradikale bekommen habe und Schnitt.
Ja, und bis heute die einzige Frau geblieben sind, das wiederum finde ich schockierend.
Ja. fragen Sie mal einen Nachwuchs.
Weil man hat ja schon den Eindruck, es gibt jetzt sehr, sehr viele Kabarettistinnen. Viele
und da ist einiges würdiges Material dabei, das kann man sagen. Also Hazel Brugger zum Beispiel, die ist doch einfach super.
Der Kabarettist Volker Pispers hat mal über Sie gesagt, steht auch auf Ihrer Homepage, Lisa Pohlit ist die einzige Frau in Deutschland, die aggressives politisches Kabarett macht. Und Sie haben eben selbst auch die Radikalität beschrieben. Hängen geblieben bin ich schon bei dem Adjektiv aggressiv. Wie weit reizen Sie Kritik an Personen, an politischen Einstellungen, an den Verhältnissen aus?
Naja, soweit es geht natürlich.
Naja, also, wo ist die Grenze zum Unsagbaren?
Was ich noch interessant finde, das ist, dass Volker Pispers damals gesagt hat, auch Lisa Pohlit macht dasselbe wie ich und Georg Schramm. Der Deutsche lässt sich das von der Frau aber nicht sagen. Also ich glaube, wenn man wirklich Verhältnisse grundsätzlich angreift, dann wird das sowieso schon mal als aggressiv rezipiert. Umso mehr, wenn es von einer Frau kommt. Und ich glaube, dass Pispers mit seiner Einschätzung da auch sogar richtig lag. Wenn sie jetzt den Begriff unsagbar benutzen, dann nehme ich an, Sie meinen die heutige Tendenz auf der Kabarettbühne auch alles sagen dürfen, was auch in die rechtsradikale Richtung geht.
Darüber würde ich gerne sprechen. Mhm,
das ist ja auch eine interessante Geschichte. Also ich war nie auf dem Standpunkt zu sagen, immer her mit dem Tabu, ich werde es brechen, das ist an sich schon eine gute Sache. Das ist überhaupt nicht mein Standpunkt. Ich glaube tatsächlich, dass es auch Mechanismen in der Gesellschaft gibt, die einfach auch davor schützen, zu benennen, was man noch nicht analysieren kann.
Ja, aber es geht ja nicht nur um den Rechtsradikalismus, überhaupt die wachsende Wokeness in unserer Gesellschaft.
Ja.
Wie hat das Ihre Arbeit beeinflusst? Also diese erhöhte Wachsamkeit des Publikums, wenn es um Sexismus geht, um Rassismus, um den Schutz von Minderheiten. Die Toleranzgrenzen haben sich ja verschoben.
Ich würde das gar nicht mal unbedingt so sagen. Ich hätte eher die Sorge, dass im Moment die erhöhte Wachsamkeit auf den Nebenwiderspruch leitet und da auch Umwege nimmt. Ich empfinde eigentlich eher sowas, wie wenn die grundsätzliche Ungerechtigkeit in der Geschlechterfrage gelöst ist, in dem Moment ist auch dieser gesamte Kampf um die Begrifflichkeit gelöst. Das ist eher mein Standpunkt dazu. Und wenn ich den Begriff unsagbar höre, dann denke ich eher an ein paar junge Kollegen, die anfangen zu provozieren, indem sie rechtsradikale Formen wiederholen und dann sagen, ist ja alles Ironie oder ist ja alles der Versuch, die Gesellschaft zu impfen. Da zum Beispiel bin ich sehr skeptisch. Ich habe im Übrigen auch, fällt mir jetzt einen anderen Standpunkt zur Provokation eingenommen. Ich habe früher auf einen gesellschaftlichen Konsens im sogenannten linksalternativen Milieu, dem ich ja entstamme letztlich, hoffen können. Dieser Konsens bricht und ich habe zunehmend eine Veranlassung dafür gefunden, mich klar und eindeutig zu positionieren, bevor ich dann natürlich anfange, dialektisch mit den Geschichten zu spielen, das ist klar, weil sonst hält man einen Vortrag und macht kein Kabarett mehr.
Aber hat sich der Humor über die Jahrzehnte, in denen Sie als Kabarettistin jetzt aktiv sind, verändert? Denken Sie beim Schreiben mehr als früher darüber nach, ob Sie missverstanden werden könnten oder ob das den nächsten Shitstorm auslösen wird?
Ich weiß nichts von Shitstorm, ich schreibe Briefe. Ich bin im Internet nicht vertreten in dieser Art und Weise. Ich habe keine Plattform, auf der sich Leute irgendwie austoben oder mich beleidigen können. Mhm. Das halte ich im Nachhinein auch für eine sehr gute Sache. Also dieses erste Programm, glaube ich, schreibt man völlig naiv und schreibt einfach, was man denkt, was gesagt werden muss und hat keine Ahnung von Rezeption. Dieses Gespür natürlich und diese Art zu schreiben verändert sich im Laufe der eigenen Erfahrung. Ich habe das Gefühl, dass sich mein Schreiben tatsächlich in Hinsicht auf die sich verändernden Verhältnisse geändert hat. In der Anfangszeit, als ich auf der Bühne stand, tauchte irgendwann die Frage auf, gibt es Kabarett, was von der CDU gemacht werden kann? Heute wissen wir, das ist der Hauptstandpunkt des Kabaretts. Das ist was, was mich verwirrt. Da hat sich schon was verändert auch.
Warum ist das der Hauptstandpunkt?
Naja, also ein bisschen christlich, sozial, freundlich. Es war früher klar, dass man als Kabarettist links war. Diese Zeiten sind endgültig vorbei. Ein Sidekick dieser Debatte war, muss das Kabarett sich verwehren gegen die Comedy? Und dann gab es plötzlich dann irgendwie solche Ausweichformulierungen wie, es gibt gutes Kabarett und schlechtes Kabarett, es gibt gute Comedy und schlechte Comedy. Ich habe mich da ziemlich eindeutig positioniert und habe gesagt, nee, das ist schon nicht so. Die Comedy hat dem Kabarett die Form geklaut und dabei aus Versehen das Hirn liegen lassen. Dieser eindeutige, sich positionierende Spruch von Tucholsky, die Satire ist eine Waffe, die sich stets von unten nach oben richtet, die gilt heute nicht mehr als gesichertes Fundament dessen, was man auf der Bühne macht. Das hat mich schwerstens beunruhigt, als diese Bewegung in Gang kam.
Wir leben In einer ernsthaften Krisenzeit. Wie wichtig ist das Kabarett gerade jetzt?
Das gute Kabarett ist, glaube ich, wichtiger als je zuvor. Unter den Vorbehalten, die ich vorher schon geäußert habe. Wie soll ich sagen? In meinen Augen nimmt das gute Kabarett tatsächlich im Moment ab, nicht zu. Da würde ich eher schon sagen, die Satire ist vielleicht für die heutige Zeit ein wirksameres Mittel. Ich muss in dem Zusammenhang mal, ich weiß gar nicht genau, warum es mir gerade in den Kopf kommt, aber ich fand zum Beispiel damals Böhmermann unsäglich mit seiner Ziegenficker-Geschichte und dann diese Lamoyanz darüber, dass es eine Zensur gibt und wo ich dann auch gefragt worden bin als Kollegin und alles. Es gab eine riesige Solidaritätsbewegung und man hat den Böhmermann dann so geschützt und ich habe gesagt, also Entschuldigung, aber wenn der Knabe bis heute nicht weiß, dass es sowas wie Zensur gibt, dann soll er mal in die Statuten seines eigenen Senders gucken. Das fand ich damals sehr jämmerlich, also laut rumzutrompeten und sich dann hinter Merkels Rock verstecken zu wollen. Was der heute macht, finde ich hochgradig interessant, super, sich einfach monothematisch auch mal was zu nehmen, was relevant ist und denkbar unpopulär und dann darüber eine ganze Sendung zu machen. Und mit den meisten Zielen kann ich sagen, das sind kleine Lehrstücke über die Verfasstheit der Demokratie, auch über den derzeitigen Stand in der Gesellschaft. Da muss ich sagen, Hut ab. Es gibt Leute, die fangen an, sich Mühe zu machen und die ändern sich wirklich.
Seine Chance waren natürlich auch die sozialen Medien, die neuen Medien, denen Sie sich verweigern. War das nicht vielleicht doch ein Fehler?
Also es könnte sein, wenn mir demnächst mal, und dann habe ich ja Zeit, wenn die Bühne zu ist, ein junger Mann kommt oder eine junge Frau und mir sagt, pass mal auf, wir machen jetzt so kleine Filmchen fürs Internet. Und ich erkundige mich dann und dann zeigt mir jemand, wie man die Kommentarspalte abstellt und so. Und dann bin ich unter Umständen vielleicht sogar dabei.
Sie übergeben Ihr Politbüro an den Conferencier und Performer Michel Abdullahi und den Kulturmanager Robert Oschatz. Details dazu werden erst am Freitag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Fest steht wohl, dass die beiden die Bühne unter anderem Namen, aber schon auch in ihrem Sinne weiterführen werden. Und Sie selbst, Lisa Pollitt, ziehen Sie sich jetzt ganz zurück oder was haben Sie vor?
Also erstmal müssen meine diversen Baustellen zum Arzt getragen werden. Wir haben lange einfach über unsere Kräfte gearbeitet und waren ganz lange nicht mehr beim TÜV. Und wenn dann mal ein Unfall passiert, wer ist dann schuldig? Also fragt man sich ja beim Auto auch. Und wenn ich dann repariert bin und mir geht es jetzt dann besser und ich habe mich erholt, dann wird sich was finden. Der Plan, den ich mit meinem Mann gemacht habe, ist erstmal keinen Plan zu machen. Das ist ziemlich schwierig, weil es kommen Leute auf einen zu und sagen, sag mal, du hast doch demnächst Zeit, wäre es nicht eine geile Idee, wir würden das und das machen. Oder, und dann denke ich immer, ja, das ist super, jetzt habe ich endlich die Zeit. Und dann sagt mein Gatte, warte mal, vielleicht nicht. Und Politbüro heißt das in Zukunft genau deswegen nicht mehr, weil ich mich dann tatsächlich auch weiterhin verantwortlich fühlen würde. Das ist der Punkt. Und deswegen habe ich gesagt, das mal nicht. Die Nachfolger sollen auch freie Hand haben. Also ich freue mich natürlich über deren Interesse, auch Künstler von uns zu übernehmen, Formate von uns zu übernehmen, den Spirit, sag ich mal, den Geist auch des Politbüros zu erhalten. Aber ich habe von vornherein gesagt, als wir uns getroffen haben, fühlt euch bitte völlig frei, wenn man so einen Klotz am Bein hat, man arbeitet derartig viel, dann muss man immer wissen, es ist für einen selber, es sind die eigenen Entscheidungen. Also hätte mir jemand anders jemals das Volumen an Arbeit von außen zugemutet, hätte ich gesagt, sag mal, geht's noch?
Naja, es ist eben sehr viel, eine Bühne zu betreiben und selbst auf der Bühne zu stehen. Die Kabarettistin Lisa Pollitt. Am Freitag startet jetzt das große Saisonabschlussfestival im Hamburger Politbüro bis Anfang Juli mit vielen ihrer LieblingskünstlerInnen.
Das ist wirklich noch ein prall gefüllter Kalender und wir freuen uns. Wir werden jeden Abend feiern und heulen und hoffen, dass wir dabei nicht allein gelassen werden.
Lisa Pollitt, viel Spaß bei diesem fulminanten Abschluss. Danke
Herzlichen
fürs
Dank.
Gespräch.
Und
Dankeschön. Alles Gute. Halbzeit beim Berliner Theatertreffen und nochmal Zeit für eine Empfehlung. Donuts, ein Stück des japanischen Theatermachers Toshiki Okada, realisiert am Hamburger Thalia Theater. Okadas Ansatz wurde mal als Discordant Harmony beschrieben, also als misstönende Harmonie. Seine Inszenierungen verfremden Alltagssituationen und Geschichten, Körper und Texte erscheinen losgelöst voneinander. Gerd Brendel stellt den Regisseur vor.
I think always reality and fiction juxtaposed.
Realität und Fiktion stehen sich gegenüber. Für den Autor und Regisseur Toshiki Okada geht es darum, diese Gegenüberstellung sichtbar zu machen. Auf der einen Seite die Geschichte, die die Schauspielerinnen erzählen, auf der anderen Seite die Realität ihrer Körper, deren Gesten weder auf den ersten noch auf den zweiten Blick zum Text passen.
Der Grund, warum ich interessante Körper im Theater zeigen wollte, war, dass ich zu der Zeit nur langweilige Körper auf der Bühne gesehen habe.
Das war 1997, als Okada in Tokio seine eigene Theaterkompanie Chell Fitch ins Leben rief. Stilisierte Gestik, die keine zufälligen Bewegungen kennt, in der jeder Schritt, jedes Armheben eine ganz bestimmte Bedeutung haben, gehört zum Merkmal fast aller traditioneller asiatischer Theaterform, auch des klassischen japanischen No-Theaters. Nur bei Okada sind es alltägliche Gesten, alltäglicher Menschen an alltäglichen Orten wie Hotelzimmern oder Supermärkten, scheinbar zufällig, aber in Wahrheit sorgfältig choreografiert. In Super Premium, Soft, Double, Vanilla, Rich zum Beispiel begrüßen die Angestellten in einem japanischen 24-Stunden-Supermarkt die Kunden mit Alltagsfloskeln zu einer Art Zeitlupen-Aerobic und Bachs wohltemperierten Klavier. Schon vor 2 Jahren war Okadas Inszenierung für die Münchner Kammerspiele Vacuum Cleaner zum Theatertreffen eingeladen worden, das pandemiebedingt nur im Netz stattfand. In diesem Jahr wird sein Stück Donuts in Berlin vor realem Publikum gezeigt. Die Produktion für das Hamburger Thalia Theater zeigt eine Hotelsuite, in der eine Konferenzdelegation festsitzt, während draußen ein apokalyptischer Nebel die Welt in Chaos stürzt.
Ich habe in der Tat das Gefühl, dass es präziser wäre zu sagen, dass wir sehen, wie wir das, was wir sehen können sollten, wegen des Nebels gerade nicht sehen können.
Dabei rudert die Schauspielerin mit den Armen und öffnet fiktive Schubladen. Zu sehen, was sonst übersehen wird, im alles vernebelnden Medienalltag. Dafür öffnet Toshiki Okada uns, dem Publikum, die Augen.
Und sein Stück Donuts wird am Donnerstag, Freitag und Samstag beim Berliner Theatertreffen aufgeführt. Mit welchem Theater sich die gedruckten Feuilletons am Donnerstag auseinandersetzen, das weiß Arno Orzesek.
Kürzlich haben wir 80 Minuten auf einen IC nach Berlin gewartet. Dann hieß es, wegen Überfüllung darf niemand mehr zusteigen. Erklärung: Der vorige IC auf selbiger Route hatte schlapp gemacht, unserer war also bereits doppelt abgefüllt. Nein, das wird jetzt kein benzinblütiges Bahnbashing. Wir wollen uns nur als Gelegenheitsbahnfahrer zu erkennen geben, bevor wir zu dem Artikel Altes Eisenbahnabteil im Berliner Tagesspiegel kommen. Eine Kulturform verschwindet. In den neuen Zügen gibt es nur noch Großraumbereiche. Verloren gehen überraschende Gespräche, peinliche Szenen und jede Menge Erotik, lautet die betrübte Unterzeile. Um von der Erotik zu sprechen. Adrian Schulz erwähnt, dass Sigmund Freud in den 3 Abhandlungen zur Sexualtheorie über den Lustcharakter der Bewegungsempfindungen schreibt und dass Verdrängung diese Lust in Eisenbahnangst verwandle. Schulz fährt fort: Wer seinen sexuellen Fantasien mit Verhaltenstherapie beikommen möchte, stelle dich deiner Angst, ist in der Atmosphäre des Abteils besser aufgehoben als im anonymen Großraum. Man denke nur an die Sexszene in Lars von Triers Film Nymphomaniac. Oder an die Erotik des Kleckerns im vollbesetzten Abteil, wenn eine fremde Mutter dem sich beschmutzt habenden Fahrgast Feuchttücher reicht, damit der Tollpatsch seinen Sitz sauber wischt. Offenbart Adrian Schulz hier schlüpfrige Gedankengänge. Übt er sich gar in sublimierender Pornografie? Wie auch immer, wir verlassen das Zugabteil und nehmen mit der Wochenzeitung Die Zeit das Zeitalter insgesamt in den Blick. Jens Jessen konstatiert das Ende der Globalisierung, behauptet, die Überlegenheit des westlichen Lebensstils hat sich als Illusion erwiesen und wendet sich einem zentralen Ansinnen Annalena Baerbocks zu. Sollte es jemals im Ernst die feministische Außenpolitik geben, von der die Grünen sprechen, dann dürfte auch sie der Globalisierung ein jähes Ende bereiten, jedenfalls im Umgang mit Ländern und Kulturen, die an Vollverschleierung und Analphabetismus der Frau als moralisch geboten festhalten. Unterschiedliche Gesellschaften haben unterschiedliche Moralkataloge. Das festzustellen, ist noch kein Kulturrelativismus. Es war aber ein Prinzip des Welthandels, lange bevor es den Begriff der Globalisierung gab, über solche Unvereinbarkeiten hinwegzusehen. Man kann die Welt auseinandertreiben, durch Moral. oder man macht sich mit Schurken gemein durch Globalisierung. Eines von beiden bleibt. Jens Jessen in der Zeit. Apropos Grüne. Die Grünen müssen wählen, Klimaschutz oder Anti-AKW. Das sagt die Technikhistorikerin Veronika Wendland in der Wochenzeitung Der Freitag. Und sie sagt noch so einiges, was die Grünen nerven dürfte. Zum Beispiel, im Jahr 2000, vor dem ersten Atomausstieg unter Rot-Grün, hatten wir 30% Atomstrom im Netz. Hätte man auf diesem Sockel die Erneuerbaren ausgebaut, wären wir nie in diese Fossilabhängigkeiten von Russland geraten. Wegen Tschernobyl sind 1,4 Millionen Menschen gestorben, wendet Dorian Bargans vom Freitag ein. Das ist eine Behauptung von Greenpeace und anderen NGOs, die von Langzeitstudien nicht geteilt wird, entgegnet Wendland. Was eindeutig auf Atomunfälle rückführbar ist, sind Schilddrüsenkrebserkrankungen wegen der Aufnahme von Radiojod. Doch das ist gut heilbar. Daher gehen Experten von einigen hundert vorzeitigen Todesfällen aus, wie es in der Fachsprache heißt. Tschernobyl war nie die Todeszone, die wir uns ausmalen. Unbedingt lesen, liebe Grüne, das Interview des Freitag mit Veronika Wendland. Weniger wichtig, dafür amüsanter, David Steins Besprechung von Tom Cruise Militärblockbuster Top Gun Maverick in der Süddeutschen Zeitung. Der Film wurde in Cannes gezeigt. Soldaten in prächtigen Uniformen, Militärbasen, Flugzeugträger, zweistrahlige FA-18 Mehrzweckkampfflugzeuge. Man hätte sich nicht gewundert, in der Schlange vor dem Kino Anton Hofreiter zu erwischen, witzelt Steinitz, der die Frage, kann man das trotz echtem Krieg genießen, einerseits aufwirft, andererseits nicht ausdrücklich beantwortet, aber so lustvoll über Top Gun schreibt, dass wir wohl ins Kino marschieren werden. Falls Sie aber in diesen Tagen eher das Geistvolle und Abstrakte bevorzugen, völlig okay. Die Tageszeitung titelt: Trösten kann auch dröge Theorie.
Arno Ozesek mit der Kulturpresseschau. Ich bin Britta Bürger.